Radio 1. Der schöne Morgen mit Marco Seifert und Tom Böttcher.
Heute ist Mittwoch, der 1. Februar 2012. Sie war mal an dritter Stelle in der monegassischen Thronfolge. Inzwischen ist sie auf Rang 6 abgerutscht. Unvergessen bleibt ihre musikalische Karriere. Sehr dünne Stimme, aber auf Platz 2 in Deutschland 1986 mit Irresistible.
Ach, herrlich.
Heute wird Stephanie von Monaco 47 Jahre alt. Genau 24 Jahre älter ist der Mann, der in seiner leicht anarchistischen Fernsehtalkshow einst zu seinem Gast Roland Kaiser, dem Schlagerkönig, sagte: "Na, sing schon, damit wir es hinter uns haben." Roland Kaiser verließ empört die Sendung, ohne zu singen. Auch dafür nochmal Danke an und herzlichen Glückwunsch zum 71. Geburtstag, Karl Dall.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Mario Adorf, Böse kann ich auch. Unter diesem Titel wird die beeindruckende Schauspielkarriere von Mario Adorf ab heute mit einer eigenen Ausstellung in der Akademie der Künste am Pariser Platz gewürdigt. Klingt, als würde ich lallen, oder? Akademie. Auf einer 600 Quadratmeter großen Fläche werden Filmausschnitte, private Fotos, Rollenbücher, Briefe und Manuskripte mit persönlichen Anmerkungen des inzwischen 81-jährigen Künstlers präsentiert.
Was fehlt?
Udo Jürgens ist krank. Eine Virusgrippe zwingt den 77-jährigen Ausnahmekünstler zur Unterbrechung seiner Tour. Am Samstag in Zwickau blieb auf einmal die Stimme weg, der Hals schmerzte. Mit einer Entschuldigung verließ Udo Jürgens die Bühne. Auch sein für heute geplantes Berlin-Konzert in der O2 World ist abgesagt worden. Einen Ersatztermin soll es Mitte März geben.
Sportlich, sportlich.
Für Snooker-Fans ein Traum. Die lebende Legende des Billards ohne Löcher im Tisch startet erstmals seit Jahren wieder bei einem großen Event in Deutschland. Ronnie O'Sullivan, 36 Jahre alt, immer zwischen Genie und Wahnsinn. Genie am Snookertisch, Wahnsinn bei Drogenexzessen und Saufgelagen. Sportlich sportlich hat O'Sullivan für das German Masters im Berliner Tempodrom gemeldet, das heute beginnt.
Und auf keinen Fall vergessen.
Ihren Diesel nachzurüsten mit einem Rußpartikelfilter. Ab heute können Sie wieder einen staatlichen Zuschuss beantragen. Von den Gesamtkosten etwa 600 Euro übernimmt der Bund 330 Euro. Der Fördertopf ist mit 30 Millionen Euro gefüllt. Es reicht also für rund 90.000 Autos, Wohnmobile und leichte Nutzfahrzeuge wie etwa Transporter.
Ist ein langwieriger Bürgerkrieg in Syrien noch zu verhindern? Seit fast einem Jahr geht das Assad-Regime gewaltsam gegen das eigene Volk vor. Die syrische Opposition spricht von einem Massaker an Zivilisten. Menschenrechtler gehen davon aus, dass es alleine seit dem Wochenende mehrere hundert Tote gegeben hat. Seit Mai 2011 scheitern jegliche Versuche, eine UNO-Resolution auf die Beine zu stellen, am Widerstand Russlands. Derzeit ist die Gewalt in Syrien wieder Thema im UN-Sicherheitsrat. Und wir sprechen mit unserem Nahost-Korrespondenten Ulrich Leithold, jetzt live auf Radio 1.
Guten Morgen, Herr Leithold.
Ja, morgen nach Potsdam.
Schönen guten Morgen.
Ja, und Russland stellt sich ja weiter quer, aber der Druck wächst. US-Außenministerin Clinton hat gesagt, wer eine Resolution verweigere, mache sich zum Komplizen des Assad-Regimes. Halten Sie ein Einlenken der Russen für möglich?
Im Moment überhaupt nicht. Sie müssen sehen, dass beispielsweise Anfang März Präsidentschaftswahlen in Russland sind und da ist eine harte außenpolitische Agenda gefragt und die Russen werden ihre Position absehbar nicht verändern.
Reagiert Syriens Präsident Assad eigentlich noch auf Sitzungen des UN-Sicherheitsrats?
Das hat er nie getan und er hat sich ja auch mit Äußerungen in der Öffentlichkeit weitgehend zurückgehalten, überlässt das seinem UNO-Botschafter. Die Positionen sind unverändert. Solange Russland seine Position im Sicherheitsrat nicht verändert, wird es eine Verurteilung durch die Weltorganisation nicht geben. Syrien kann sich sicher sein, dass Russland an seiner Seite steht und das hat natürlich auch gute Gründe und zwar gleich mehrere aus seiner Sicht. Einmal ist Syrien sein einziger verbliebener Partner in Nahost. Russland hat seine einzige Marinebasis außerhalb seiner Grenzen am Mittelmeer in Tartus. In Syrien ist größter Waffenlieferant des Landes und fühlt sich getäuscht durch die NATO und den Westen in Sachen Libyen, wo sich Russland der Stimme enthalten hat, weil es meinte, dort sei ein Eingreifen zum Schutz der Bevölkerung geplant, aber nicht der Sturz Gaddafis. Und das befürchtet man in Moskau, könnte sich nun bei einem Ja zu einer Resolution in Syrien wiederholen.
Würde denn eine gemeinsame UN-Resolution von Assad überhaupt derart schwächen, dass er dann gestürzt werden könnte?
Nun, direkt nicht, aber das wäre natürlich dann ein klares Zeichen, dass Russland von Syrien abrückt. Insofern wäre eine solche Resolution schon eine Veränderung der Situation.
Seit Monaten beobachten Sie die Lage in Syrien. Wohin steuert das Land?
Das Land befindet sich faktisch in weiten Teilen bereits in einem Bürgerkrieg. Wenn man immer von einem drohenden Bürgerkrieg redet, dann verniedlicht man eigentlich die Situation. Der Bürgerkrieg herrscht in Homs, in Dera, zuletzt auch in den Vororten von Damaskus. Es gibt dagegen auf der anderen Seite ruhige Teile des Landes, sodass man nicht von einem flächendeckenden Bürgerkrieg sprechen kann. Aber die Lage wird zunehmend unübersichtlich. Wenn von Opferzahlen die Rede ist, muss man fairerweise sagen, jede Seite hat da ihre eigenen Zahlen und die Angaben können nicht überprüft werden, weil unabhängige Journalisten dort nicht hinkommen, wo es diese Kämpfe, diese Auseinandersetzungen gibt. Aber ein deutliches Zeichen der Unsicherheit zeigt sich hier zum Beispiel auch in Jordanien. Die Regierung hat inzwischen Flüchtlingslager an der Grenze eingerichtet, weil sie fürchtet, dass deutlich mehr Menschen aus Syrien fliehen, als es bisher der Fall gewesen ist. Wir rechnen hier mit ungefähr 10.000, die bisher gekommen sind. Aber das kann schnell mehr werden, wenn die Situation sich noch weiter verschärft.
Unser Nahostkorrespondent über die Gewalt in Syrien und einen hilflosen UN-Sicherheitsrat. Vielen Dank, Ulrich Leithold.
Radio 1. Business und Börse. Mit der Financial Times Deutschland.
Und mit Ulf Meinusch. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Morgen.
Wir alle haben in Schränken und Schubladen Elektroschrott angesammelt. Ausrangierte Handys, ein alter Drucker mit leeren Patronen, ein kaputter Föhn oder auch ein alter Elektrorasierer. Zwei bekannte Firmen wollen uns die Entsorgung leicht machen und damit natürlich Geld verdienen. Wer steckt denn dahinter?
Die Deutsche Post und der Berliner Entsorgungskonzern Alba basteln an einem neuen Entsorgungsweg. Wir schicken unseren Elektroschrott einfach per Post zur Recyclinganlage. Eine Kooperation der beiden Branchenriesen steht nach FTD-Informationen kurz vor dem Start. Private Konsumenten sollen ausgedienten Elektroschrott einfach in einen Umschlag stecken und an Alba senden dürfen. Vorher müssen sie nur ein Etikett für den kostenlosen Versand herunterladen und auf den Umschlag pappen. Das ist sehr bequem. Mag sein, dass die Aktion eher auf das Umweltimage der Konzernmarken als auf das Betriebsergebnis einzahlt. Dennoch könnte sie Zukunft haben. Das Problem mit dem Elektroschrott wächst nämlich täglich. Und es muss gelöst werden. Zum einen, um endlich die untragbare Beseitigung des Zivilisationsmülls unter extrem gesundheits- und umweltschädlichen Umständen, zum Beispiel irgendwo in Afrika, zu beenden. Zum anderen wegen der schönen Rohstoffe. In 1 Million Handys stecken 24 Kilo Gold oder auch 250 Kilo Silber. Das rechnen Experten vor. Das sind beträchtliche Schätze, vor allem wenn man bedenkt, dass laut Alba allein in deutschen Schubladen 83 Millionen alte Handys verstauben.
Es ist und bleibt der Flop der Benzinbranche. Vor einem Jahr wurde der Biosprit E10 eingeführt. Doch immer noch will kaum einer E10 tanken, außer mir. Woran liegt das, dass die meisten Autofahrer E10 keine Chance geben?
Ja, das liegt wohl daran, dass sich viele sehr unterschiedliche Gruppen von Autofetischisten bis Umweltaktivisten einig sind, dass E10 irgendwie schädlich ist und auch wenn sie natürlich unterschiedliche Gründe für ihre Meinung haben. Die Verunsicherung ist nach wie vor groß. Bis heute tankt nur jeder zehnte Benzinfahrer E10, obwohl die Sorte 3 Cent billiger ist als herkömmlicher Sprit. Es hält sich hartnäckig die These, dass man für die gleiche Leistung mehr tanken muss, also letztlich draufzahlt, und noch immer haben Autofahrer Angst, dass E10 ihren Motor schädigt, obwohl inzwischen Listen an den Tankstellen ausliegen, welches Auto E10 nicht verträgt. Ein gewichtiges Argument ist auch, dass der sogenannte Biosprit gar nicht so bio ist, denn es ist teilweise so, dass durch den wachsenden Bedarf an Anbauflächen Waldgebiete gerodet und in neue Ackerflächen umgewandelt werden. Die Bundesregierung hat die Mineralölkonzerne verpflichtet, 10% ihres Absatzes mit Biosprit zu erreichen. Die Konzerne setzen dabei hauptsächlich auf die Beimischung von Bioethanol in Benzin und von Pflanzenöl in Diesel. Doch um die Quote zu erreichen, muss E10 als Standardsorte an den Zapfsäulen akzeptiert werden. In Zahlen ausgedrückt, 9 von 10 Benzinautos müssten nach Angaben der Mineralölindustrie mit E10 getankt werden. Gelingt das nicht, drohen den Konzernen ab diesem Jahr Strafzahlungen.
Und tankt denn der Ulf Meinusch E10?
Ja, wir haben kein Auto.
Vielen Dank. In drei Staaten haben die Republikaner bisher ihre Vorwahlen abgehalten. Drei Siege haben sie gekürt, den erzkonservativen Rick Santorum in Iowa, den Moderaten Mitt Romney in New Hampshire und Hitzkopf Newt Gingrich in South Carolina.
Gestern war Florida an der Reihe und der favorisierte Mitt Romney hat gewonnen. Wir sprechen jetzt mit unserer Kollegin Sabine Müller in Tampa. Guten Morgen, Frau Müller.
Guten Morgen.
Morgen.
Florida ist der bisher größte Staat bei den Vorwahlen. Ist der Sieg von Mitt Romney also eine Vorentscheidung über den republikanischen Kandidaten?
Also ich denke, es ist noch nicht ganz die Vorentscheidung, aber es ist eine ganz wichtige Entscheidung. Weil ihr habt es gerade schon gesagt, es ist der größte Staat. Es gab die meisten Delegiertenstimmen zu holen für den Nominierungsparteitag. Und Florida ist so eine Art Mini-Amerika. Also das ist sehr repräsentativ für den Rest des Landes. Es hat konservative, es hat liberale Wähler, es hat unabhängige Wähler, es hat viele Latino-Wähler. Und wer hier so deutlich wie Mitt Romney gewinnt, der ist schon ganz klar der Kandidat mit den besten Chancen auf die Nominierung.
Vier Kandidaten sind noch im Rennen, aber ist es wirklich ein Vierkampf oder doch nur ein Duell zwischen Romney und Gingrich?
Also ich denke, wenn überhaupt, ist es ein Duell zwischen Mitt Romney und Newt Gingrich. Die beiden anderen, Rick Santorum und Ron Paul, waren hier jetzt wirklich deutlich abgeschlagen. Rick Santorum, bin ich ehrlich gesagt recht sicher, dass der vielleicht nicht mehr so lang dabei ist. Und Ron Paul, dieser marktradikale Libertäre, der will, glaube ich, gar nicht wirklich Präsident werden. Der will seine Botschaften rauskriegen. Der will, glaube ich, ein paar Stimmen holen, um dann auf dem Nominierungsparteitag vielleicht auch noch seine Themen durchzudrücken bei dem Kandidaten, der es dann im Endeffekt wird. Aber die haben mit dem Ausgang dieser Nominierung nichts zu tun. Die beiden.
Nur damit wir hier in Berlin und Brandenburg auch mal eine Vorstellung haben, was mögen die US-Amerikaner an Mitt Romney?
Sie mögen, dass er nicht so radikal ist wie Newt Gingrich, dass er jemand ist, der auch an die Unabhängigen rankommen kann. Das ist die große Angst der Republikaner, zumindest des Partei-Establishment, dass sie jemanden nominieren, der so radikal ist, dass man die unabhängigen Wähler nicht erreicht. Und die braucht man, um hier die Präsidentschaft zu gewinnen. Was viele auch mögen an Mitt Romney, das hört man hier zum Beispiel gerade auch bei den Latinos, den Wichtigen, die finden es gut, dass er ein Geschäftsmann ist, der sich selber auch was aufgebaut hat, der viel Geld gemacht hat. Das finden hier viele auch gut. Und was viele auch mögen, gerade auch bei dieser Geschäftsmann-Geschichte, er ist eben kein Washington-Insider, der sein ganzes Leben in der Politik verbracht hat, sondern der hat in der freien Wirtschaft was geschafft und da hoffen sie eben, dass er bei dem Thema Nummer eins, bei der Wirtschaft, die USA auch umreißen kann.
Und wenn sich Barack Obama einen Gegner im Kampf um das Präsidentenamt aussuchen dürfte, wen würde er wählen?
Er würde wahrscheinlich Newt Gingrich wählen, wenn wir uns mal die beiden Spitzenkandidaten, so man Gingrich denn noch so bezeichnen will, anschauen wollte. Denn in den Umfragen, die gemacht werden, schneidet Obama gegen Newt Gingrich viel besser ab. Gegen Mitt Romney ist es ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen in den Umfragen im Moment. Ich würde zwar davor warnen, Mitt Romney als so eine Art republikanischen Obama zu sehen, denn da ist er doch weit von weg, auch wenn das die rechten Republikaner gerne so sagen. Aber auf jeden Fall, Mitt Romney ist der schwierigere Gegner für Barack Obama.
Mitt Romney hat die US-Vorwahlen der Republikaner in Florida gewonnen. Wir haben mit unserer Korrespondentin in Tampa gesprochen. Vielen Dank, Sabine Müller.
Stimmt's oder hat er recht? Christoph Drösser und die Geheimnisse des Alltags.
Bevor Sie gleich zum Frühstück schreiten, klären wir noch eine wichtige Frage. Stimmt's denn, Herr Drösser, dass Teebeutel minderwertigen Tee enthalten?
Früher mag es so gewesen sein, dass man für billige Teebeutel schlechteren Tee verwendet hat, als den, der lose verkauft wird. Das ist heute aber nicht mehr unbedingt der Fall. Natürlich gibt es bei beiden Produkten eine hohe Spanne von schlechter bis guter Qualität, aber Sie können auch bei Teebeutel sehr gute Qualität kaufen. Den Unterschied aber, den können Sie feststellen, wenn Sie mal einen Teebeutel aufschneiden und das vergleichen mit dem Inhalt einer Packung losen Tees. Die Partikel darin sind viel kleiner. Tatsächlich ist es so, dass für die meisten Teebeutel eben nicht ganze Teeblätter, auch keine großen Bruchstücke davon verwendet werden, sondern sehr kleine Teile, sogenannte Pfennigs. Und, jetzt sagt der passionierte Teekenner, die reagieren im heißen Wasser anders. Sie haben relativ zu ihrem Volumen eine größere Oberfläche und deshalb können sie schneller und intensiver Stoffe abgeben, darunter auch die, die vielleicht nicht so gut schmecken. Wenn man einen Teebeutel zu lange im Wasser lässt, dann entwickelt er viel schneller Bitterstoffe als loser Tee. Ein passionierter Teetrinker wird deshalb weiterhin darauf schwören, dass er losen Tee ins heiße Wasser gibt, der auch viel Platz hat, und er wird die Nase rümpfen gegenüber dem bequemen Teebeutel. Tatsächlich aber ist es so, es werden grundsätzlich keine schlechteren Teesorten in den Beuteln verwendet, aber die Körner bzw. Blätter sind kleiner.
Eins ist klar. Der Mittwochskommentar mit Brigitte Ferle.
Schön und schade. Viel Plan und wenig, was wirklich umgesetzt wird. Seit Jahren kritisieren Migrantenverbände, Gewerkschafter und die Opposition so oder so ähnlich, dass aus ihrer Sicht bei den Integrationsgipfeln der Merkel-Regierung viel besprochen wird, aber anschließend wenig bis nichts geändert. Gestern traf man sich zum inzwischen fünften Mal zum symbolischen Kaffeekränzchen, wie es Mehmet Kilic nennt, der Sprecher für Migrations- und Integrationspolitik der Grünen-Fraktion.
Die Ergebnisse des fünften Integrationsgipfels im Kanzleramt kommentiert Brigitte Fährle von der Berliner Zeitung. Guten Morgen, Frau Fährle.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Die Regierung wollte dieses Jahr mit ihrem Aktionsplan endlich Konkretes liefern. Ist denn das Ihrer Meinung nach gelungen?
Also Sie hatten ja eben eingespielt, die Kritik der Opposition an diesem fünften Integrationsgipfel. Mich ärgert das wirklich sehr. Und zwar, weil diese Integrationspolitik sich für parteipolitische Auseinandersetzungen wirklich gar nicht eignet. Wenn nämlich die Parteien mal auf sich selber schauen, muss man sagen, alle Parteien haben da keine Vorbildfunktion bislang eingenommen. Weder die Grünen haben einen nennenswerten Anteil von Migranten in ihren Reihen, noch die Linken, noch die CDU, noch die SPD. Deswegen keine Parteipolitik an diesem Punkt. Das wäre schon mal für die Debatte wirklich sehr hilfreich. Integrationspolitik kann man nicht von Regierung zu Regierung kritisieren. Dann könnte man auch fragen, was hat eigentlich Rot-Grün nachhaltig für Integrationspolitik getan? Integrationspolitik ist ein Generationenprojekt. Was wir heute sehen in der Gesellschaft, das sind die Fehler der 70er Jahre. Wir haben von Anfang an uns geweigert, Migranten als das zu sehen, was sie sind, nämlich Einwanderer. Wir haben getan, als gingen sie wieder weg und haben nichts dafür getan, dass sie integriert werden. Und deswegen haben wir heute damit zu tun, dass wir diese Generationen, die erste und die zweite, die 60er, 70er, 80er Jahre, diese Generationen haben wir praktisch verloren aus eigenem Verschulden. Und wir fangen heute oder auch schon vor 10 Jahren natürlich an mit einer Politik, die sich erstmal mit dem Abbau von misslungener Integration zu tun hat. Und das macht es alles so schwer. Wenn man jetzt auf den Gipfel schaut gestern, natürlich ist es wohlfeil und leicht zu sagen, da ist mal wieder nichts dabei rausgekommen. Aber immerhin wird Integrationspolitik mittlerweile hochrangig thematisiert. Es treffen sich Minister, Staatssekretäre, Länderminister und, was nicht unwesentlich ist, die Kanzlerin ist dabei und sagt hier, ich mache hier Chefsache aus dieser Integrationspolitik. Programme sind Schall und Rauch, kann man sagen, aber dieser konkrete Hinweis des gestrigen Gipfels auf mehr Mitarbeiter im öffentlichen Dienst ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt gewesen. In dieser Richtung kann man dann auch Kontrollen machen, man kann das überprüfen und kann sagen, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt. Also nehmen wir die Regierung, auch die Opposition an diesem Punkt beim Wort, nehmen wir das ernst, was da sich vorgenommen wurde und schauen dann nochmal drauf, denn in Wahrheit, und das ist der eigentliche Punkt bei der Integrationspolitik, in Wahrheit kann man Integrationspolitik nicht als Regierungsprogramm machen, auch nicht als Gewerkschaftsprogramm oder als Programm im öffentlichen Dienst. Integrationspolitik, gelungene Integrationspolitik erfordert ein Umdenken bei uns allen. Wir müssen Integration wollen, wir müssen es als selbstverständlich sehen, und zwar jeder an seinem Platz. Der Handwerksmeister, der Lehrer, der Schulleiter, der Behördenleiter, der Chef eines großen DAX-Konzerns. Und erst wenn da Integration selbstverständlich ist, dann können auch Regierungsprogramme gemeinsam mit den anderen Anstrengungen gelingen.
Der Kommentar von Brigitte Fährle von der Berliner Zeitung. Vielen Dank.
Julian Assange. Seit gut einem Jahr steht der WikiLeaks-Gründer in Großbritannien unter Hausarrest. In den letzten Monaten war er so gut wie von der Bildfläche verschwunden. Mit der Ankündigung, ab März eine eigene Talkshow bei dem staatlichen russischen Auslandssender Russia Today zu bekommen, meldete sich Assange zurück. Heute steht am britischen obersten Gerichtshof das Berufungsverfahren über die Auslieferung von Assange nach Schweden auf dem Programm. Er soll eine Frau vergewaltigt und eine andere sexuell belästigt haben. Mehr zu der heutigen Anhörung von unserer Korrespondentin in London, Barbara Wesel, jetzt live auf Radio 1.
Guten Morgen, Barbara Wiesel.
Guten Morgen, Tom und Marco.
Guten Morgen.
Was soll denn genau mit der heutigen Anhörung geklärt werden?
Eigentlich soll jetzt nur noch ein Rechtspunkt geklärt werden, nämlich die Frage, ob die schwedische Staatsanwältin, die vor anderthalb Jahren diesen europäischen Haftbefehl gegen Julian Assange unterschrieben hat, das überhaupt tun darf oder nicht, ob sie dazu befugt ist, ob der gültig ist. Das sind so diese Sachen, wo Juristen sich die Haare drüber raufen und sagen, naja, ist das nur rechtmäßig oder nicht? Hier im angelsächsischen Recht sieht man das mit etwas Unverständnis, weil es ist alles sehr viel legerer und sehr viel lockerer. Da kommt der Richter und sagt mal, so machen wir das. Aber im europäischen Recht ist es ja alles sehr genau festgeschrieben. Und darüber werden sich die obersten Richter jetzt hier in London noch zwei Tage lang die Köpfe zerbrechen.
Was glauben Sie, wird Assange ausgeliefert werden?
Juristen hier, die sozusagen sich mit dem obersten Gerichtshof und auch mit der Politik, die dahinter steht, auskennen, sagen, es ist höchst unwahrscheinlich, dass er gewinnen kann. Sie meinen, dass man überhaupt dieses Verfahren hier nur zugelassen hat, weil der Mann eben dermaßen viel Publizität erregt hat. Durch alle Zeitungen ging, in allen Fernsehsendern war ein Riesenaufruhr, dass man sozusagen von seitens Großbritannien hier sagen will, okay Leute, wir geben ihm jede Chance vor Gericht, er kann seinen Kampf kämpfen bis zum Ende und dann muss er gehen. Alle gehen hier eigentlich davon aus, dass er tatsächlich ausgeliefert wird am Ende, weil man am Ende an diesem Auslieferungsverfahren, was eben sozusagen die Prozedur angeht, nicht so viel auszusetzen hat. Und was nachher auf schwedischem Boden passiert, das ist eben Sache der Schweden, da mischen sich die Briten sowieso nicht ein.
Assange ist derzeit ja auf freiem Fuß, aber unter strengen Auflagen. Wo und wie lebt der Mann?
Der lebt inzwischen eben nicht mehr da auf dem Land, wo er gewesen ist. Da ist er dann vor Weihnachten ausgezogen. Hat er ein Jahr gewohnt bei einem seiner Unterstützer draußen in Norfolk auf so einem Landgut, haben immer alle gespöttelt, ne, Hausarrest Deluxe. Nach einem Jahr war aber diese WG, glaube ich, ein bisschen abgelatscht. Ne? Also der hat auch noch eine Familie, dieser Typ da draußen, und die Kinder vielleicht und die Frau, sie haben gesagt, unterm Weihnachtsbaum noch ein Jahr. Nein, danke. Also ist Assange da ausgezogen und wohnt jetzt hier, die Adresse unbekannt, bei Unterstützern in London, und hat insofern heute einen kurzen Weg zum Gericht, wenn er dann da vor dem Supreme Court erscheint.
Welche Rolle spielt denn dieser Fall Assange noch in der britischen Öffentlichkeit?
Eigentlich eine sehr geringe Rolle. Das hat sich total abgenützt. Er hat im Grunde hier seine Unterstützer verloren. Er hat alle verprellt. Er hat die gesamte Presse verprellt, die ihn unterstützt hat. Hier die Zeitung der Guardian, den Independent. Er hat sich wirklich mit allen angelegt. Er hat alle beschimpft. Alle haben es ihm nicht recht gemacht. Und die stehen jetzt da und sagen, natürlich zucken die Schultern und sagen, okay, mein Junge, wenn du nicht willst, dann eben nicht. Und ihr habt ja am Anfang schon erwähnt, dass er jetzt für Russia Today, jetzt für diesen englischsprachigen News-Sender in Moskau irgendwie eine Art Talkshow machen will. Ich meine, er ist weit gekommen. Ne? Er hatte mal die New York Times und große Teile der wohlwollenden Weltpresse auf seiner Seite, und inzwischen nun das hat er sich selber zuzuschreiben. Er hat hier wirklich nichts getan, um sich sozusagen Freunde zu erhalten.
Und in der 500. Folge der Simpsons wird er eine Gastrolle sprechen. In London beginnt heute vor dem obersten Gerichtshof Großbritanniens das Berufungsverfahren gegen die Überstellung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange an Schweden. Darüber haben wir mit unserer Korrespondentin Barbara Wiesel gesprochen. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Die Tiefstemperatur in der gerade zu Ende gegangenen Nacht lag bei ca. minus 14, minus 15 Grad. Wer in diesen Tagen draußen sein muss, hat es gerade nicht leicht. Viele Berliner und Brandenburger scheinen aber kein Problem mit der Kälte zu haben, wie unsere kleine Umfrage zeigt.
Ich finde, das ist eine schöne trockene Kälte, hat man noch keine Probleme mit, vielleicht ältere Herrschaften.
Das ist ja gewöhnt, kommt jeden Winter wieder. Halt gibt sich nur falsch angezogen.
Viele Look.
Da kommt eine Unterhose drunter.
Und Handschuh und dann die Mütze. Das passt schon.
Das zieh mich einfach dicker an.
Frische Luft schnappen kann zurzeit aber trotzdem ganz schön wehtun.
Der Medizinjournalist und Neurologe Dr. Magnus Heyer kennt sich aus mit der Kälte. Guten Morgen, Herr Heyer.
Guten Morgen nach Berlin.
Morgen.
Warum tut Kälte eigentlich weh?
Naja, der Körper muss sich gegen Erfrierungen schützen. Wir haben an der Haut Kälterezeptoren, also so quasi Temperaturfühler. Und wenn es dann kalt wird an den Händen, dann melden die sich, dann schicken die Warnungen ans Gehirn. Interessanterweise, wenn es dann richtig kalt wird, lassen die Warnungen wieder nach. Die arbeiten eigentlich in höheren Bereichen optimaler und deswegen wird die Hand irgendwann taub.
Also gehen die Sensoren kaputt quasi bei höherer Kälte?
Nein, um Gottes Willen. Nein, so schnell geht da überhaupt nichts kaputt. Das System ist sehr, sehr solid und robust ausgelegt. Nur die funken einfach keine Warnung mehr ans Gehirn. Und wenn... Dann gibt es noch ein ganz interessantes Phänomen. Sie kennen ja wahrscheinlich den Effekt, wenn Sie dann wieder reinkommen und zum Beispiel die Hand in warmes Wasser halten, weil die Hände taub sind. Mhm. Und dann tut es erst richtig weh, so messerartig, richtig stechend. Einerseits springen die wieder an, und dann gibt es sogar noch eine paradoxe Reaktion, wenn die Hand richtig warm wird, dass dann plötzlich die Kälterezeptoren Warnungen ans Gehirn schicken. Klingt nicht logisch, hat sich aber über Jahrmillionen so bewährt, hat also funktioniert. Das heißt, wenn es kühler wird, melden sich die Rezeptoren, wenn es ganz kalt wird, verabschieden die sich und die Hand wird taub, was aber nicht per se beunruhigend ist.
Ab welchen Temperaturen wird Kälte denn ungesund und ist nicht nur unangenehm?
Naja, jedenfalls nicht bei den Temperaturen, die wir gerade erleben. Also grundsätzlich ist der Körper auf ganz andere Temperaturen ausgelegt. Grundsätzlich, weiß ich nicht, also wir waren mal in Finnland und hatten minus 30 Grad und ich habe bei minus 30 Grad im Iglo draußen übernachtet. Das war zwar empfindlich kalt, aber wenn Sie genug Decken haben, dann geht das. Oder eine andere Zahl, also wenn Sie sich in eine Kältekammer setzen, das machen wir mit Schmerzpatienten, um die Schmerzen für eine kurze therapeutische Zeit zu überbrücken, da sitzen Leute bei minus 120 Grad, in Worten minus 120 Grad, in Badehose ein paar Minuten, bei trockener Luft. Das halten wir aus. Das heißt, Kälte ist nicht per se ungesund. Sie müssen angemessen gekleidet sein, wie die Leute gerade gesagt haben in ihrer Umfrage. Handschuhe, Schal, naja, Männer mit weniger Körper, Kopfbehaarung, eine Mütze und dann halten wir das aus.
Wie sieht's denn mit Aktivitäten im Freien aus, also mit Joggen und Radfahren zum Beispiel?
Also können Sie grundsätzlich alles machen. Das Problem ist allerdings, eigentlich müssen wir dann durch die Nase atmen, weil die Nase feuchtet die Luft an, was im Moment bei der trockenen Luft wichtig ist, und die Nase wärmt die Luft an. Und diese feuchte und warme Luft kommt dann in die Lunge und trifft dort auf die ganz, ganz empfindlichen Lungenbläschen. Nun weiß ich nicht, wie trainiert sie sind. Wenn ich jogge, kann ich nicht durch die Nase atmen, weil ich dann einfach nicht genug Luft kriege. Und ich atme durch den Mund. Diese ganz klugen Jogging-Ratgeber schreiben dann, ja, und bei Winter durch die Nase atmen. Ich kann's nicht. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass das die Lungenbläschen durchaus reizt, diese sehr kalte Luft. Also ich persönlich jogge bei diesem Wetter nicht. Das ist nicht per se gefährlich, aber ich glaube, es ist auch nicht per se gesund, zumal wenn Sie möglicherweise eine empfindliche Lunge haben oder Asthmatiker sind oder so.
Ich sag jetzt zwar trainieren, meine aber jetzt nicht mehr Sport. Wie können wir eigentlich am besten trainieren, dass wir Kälte besser aushalten und nicht mehr so schnell frieren?
Ja, grundsätzlich können Sie es nicht trainieren. Grundsätzlich reagiert Ihr Körper, also wir haben ein eingebautes Thermostat im Gehirn, tief im Gehirn. Und dieses Thermostat reagiert, wenn die Kerntemperatur, also wenn sozusagen das Innere des Körpers um ein halbes Grad abkühlt, dann fangen wir an zu zittern. Das ist so. Aber interessanterweise gibt es Völker, die in anderen Bereichen leben, also die wirklich diese Wohlfühlzone, wie es genannt wird, ausgeweitet haben, wo also wirklich der Körper später anfängt zu zittern. Und das ist ein interessantes Phänomen. Das kann man auch so ein bisschen trainieren. Ich möchte übrigens noch eine Sache, nachdem ich gesagt habe, es ist eigentlich nicht gefährlich, eine Sache möchte ich korrigieren.
Gerne.
Genau diese Temperaturwahrnehmung. Das Ganze funktioniert wunderbar. Sie werden nicht erfrieren, wenn Sie sich annehmen, dass du fallst, es sei denn, Sie trinken Alkohol oder Sie rauchen Zigaretten. Dann funktioniert einerseits das Thermometer nicht mehr richtig im Gehirn. Und das Zweite ist, es ist eigentlich gut, wenn wir kalte Füße und kalte Hände haben, weil der Körper dadurch sich vor Unterkühlung schützt. Also die Blutgefäße werden enger, die Durchblutung in der Haut wird verringert, dadurch verlieren wir weniger Kälte. Trinken Sie jetzt richtig viel Alkohol, gehen die Gefäße wieder auf. Sie haben das schöne Gefühl, Sie frieren gar nicht mehr, weil die Hände sind gar nicht mehr kalt und die Füße. Und genau jetzt fangen wir an, naja, zu erfrieren, aber der Körper verliert jetzt richtig viel Temperatur und erst dann wird es gefährlich. Also wenn Sie mit viel Alkohol sich in Ruhe auf eine Parkbank setzen, jetzt in Berlin, das ist die einzige Möglichkeit, sich wirklich umzubringen.
Was die Kälte mit unserem Körper macht, darüber haben wir mit dem Medizinjournalisten und Neurologen Dr. Magnus Heyer gesprochen. Vielen Dank, Herr Heyer.
Radio 1, der schöne Morgen. Und wie Sie das volle Programm empfangen können, finden Sie unter radio1.de/frequenzen.